Was ich einfach möchte, dass wir mehr über Trauer und Verlust sprechen und dass es absolut in die Mitte der Gesellschaft gehört.
Echt und unzensiert. Ein Podcast von Edition F mit Tino Amaral.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echt und Unzensiert. Ich bin's Tino und in der heutigen Folge ist Caro Zündorf zu Gast. Caro ist freie Rednerin für Hochzeiten und Beerdigungen und arbeitet außerdem als Trauerbegleiterin. Sie unterstützt Menschen also dabei, mit Verlust umzugehen, Abschied zu nehmen und einen eigenen Weg durch die Trauer zu finden. Mit ihr habe ich unter anderem darüber gesprochen, warum Trauer in unserer Gesellschaft immer noch so ein großes Tabuthema ist, wie unterschiedlich Menschen trauern und warum es keinen richtigen Weg gibt, mit Verlust umzugehen. Außerdem geht es darum, welche Rolle Rituale spielen können, ob man Trauer aktiv aufsuchen sollte, worauf im Umgang mit trauernden Personen zu achten ist und warum zum Beispiel queere Menschen eine besonders sensible Begleitung bei Trauer und im Kontext Beerdigung brauchen. Es ist eine super interessante Folge geworden und ich muss ehrlich sagen, für mich war dieses Gespräch unglaublich bereichernd, weil es zeigt, dass Trauer nicht nur mit Schmerz verbunden ist, sondern auch mit Erinnerungen, Verbindungen und manchmal sogar mit neuen Perspektiven auf das Leben. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr nehmt genauso viel mit, wie ich es getan habe. Los geht's mit der Folge. Hey Caro, willkommen bei Echt und Unzensiert.
Ja, hi Tino, ich freue mich da zu sein.
Yes, wie geht's, wie steht's?
Ja, soweit ganz gut. Und bei dir?
Ich freue mich, dass du da bist. Mir geht's sehr gut, die Sonne scheint. Und ich freue mich auch, dass wir heute über Trauer sprechen. Ein Thema, das immer noch so krass als Tabuthema gehandelt wird. Was denkst du, warum das so ist? Warum ist das immer noch so ein krasses Tabuthema?
Ja, ganz komisch. Also ich kann das ja auch nur aus eigener Erfahrung sagen. Aber es wird irgendwie immer an den Rande der Gesellschaft gedrückt, bis es auf einmal so weit ist. Und ich glaube, das hängt einfach damit zusammen, weil es halt so schmerzhaft ist und so wehtut und so traurig ist, dass wir das halt gerne wie alle negativ konnotierten Gefühle, sage ich mal, ausklammern wollen. Aber es eigentlich total wichtig ist, durch die Trauer durchzugehen und da offen drüber zu sprechen.
Ja, voll. Ich glaube auch, so Trauer wird oft so als persönliche Angelegenheit abgehandelt, aber eigentlich ist es fast ein Thema für eine Kommune, um sich gegenseitig aufzufangen, ne?
Ja. Ja, total. Also das ist gerade in Deutschland so, dass das so eine Privatsache ist, zu trauern. Andere Kulturen und auch in früheren Jahrhunderten war das ein total kollektives Erleben, zu trauern. Und das ist es heute halt nicht mehr. Das macht man eigentlich vor verschlossener Tür zu Hause.
Ja. Wie bist du denn dazu gekommen, das Thema so ein bisschen auch zum Beruf zu machen? Wie bist du dazu gekommen, Trauerbegleiterin zu werden?
Ja, also tatsächlich aus eigener Trauererfahrung heraus. Ich bin gerade 18 geworden und habe meine Mama 5 Jahre dabei begleitet, dass sie Krebs hatte. Und dann ist sie einen Monat nach meinem 18. Geburtstag gestorben. Und das war ein total einschneidendes Erlebnis und auch echt krass für mich, für meine ganze Familie, meine Freundinnen. Und knapp 10 Jahre später ist dann auch mein Vater gestorben. Und dann war ich plötzlich mit 28 vollweise und elternlos. Und das war einfach total komisch, weil sowohl ich als auch mein Umfeld keine Sprache dafür hatte, nicht wusste, wie geht man da jetzt mit um. Alle haben natürlich irgendwie ihr Bestes gegeben, inklusive mir. Aber es war halt trotzdem so ein bisschen, dass alle lost waren. Und dementsprechend habe ich dann gedacht, das kann ja irgendwie nicht sein, dass da niemand um mich herum weiß, was dann zu tun ist. Und deswegen habe ich mich dann letztes Jahr erst als freie Rednerin selbstständig gemacht, sowohl für Hochzeiten als auch Bestattungen. Und mache jetzt aber auch noch die Ausbildung zur Trauerbegleiterin, habe aber auch jetzt gleichzeitig schon meine eigenen Trauergruppen, weil ich es eben super wichtig finde, da eigentlich auch so schnell wie möglich zu handeln. Und handle eben aus meiner eigenen Trauer heraus, versuche das jetzt aber nochmal auch zu professionalisieren.
Genau. Wie kann man sich den Job als Trauerbegleiterin denn genau vorstellen? Was gehört alles dazu?
Also das kommt so ein bisschen individuell auf die Person an, die begleitet, aber auch auf die Personen, die begleitet werden wollen. Das kann schon weit vor einem Todesfall einsetzen. Also dass zum Beispiel eine Person palliativ begleitet wird, in einem Hospiz begleitet wird. Meistens tritt es aber eher ab dem Todesfall ein, dass eben das Bestattungshaus, das Bestattungsinstitut mit reingeholt wird und da dann eben auch gerne eine Trauerbegleitung mit angebunden wird. Und dass da dann eben wirklich auch aktiv geguckt wird, was brauchen die Menschen gerade. Also aus meiner Erfahrung heraus ist es so, dass der Trauerprozess, wenn es eine gute Verabschiedung ist, eigentlich schon gut losgegangen ist und damit das der Weg geebnet ist sozusagen, dass die Trauer auch gut verläuft, in Anführungsstrichen. Das heißt, wenn es eine schöne Trauerfeier gab, eine schöne Rede und die Personen wirklich das Gefühl haben, sie konnten auch nochmal auf das Leben zurückblicken der Verstorbenen, dann macht es das auf jeden Fall einfacher, auch für die Trauerbegleitung im Anschluss. Dabei reden wir aber natürlich erstmal von den normativen Todesfällen, sag ich mal. Es gibt natürlich Todesfälle wie Suizid oder auch Sternenkinder, die Trauer erschweren können. Das sind nochmal andere Fälle, aber grundsätzlich, ob das jetzt bei Großeltern, bei Eltern ist, wo es vielleicht auch absehbar war, ist das auf jeden Fall schon der erste Schritt, dass eine gute Trauerbegleitung erfolgen kann und die Menschen vielleicht auch gar nicht so viel Unterstützung brauchen.
Hast du mal Momente, wo du dir denkst, boah, die ganze Zeit irgendwie mit dem Tod konfrontiert sein, ist schon irgendwie auch anstrengend? Oder ist das für dich eher was Schönes? Wie würdest du das beschreiben?
Ja, also man muss nur mal mein Instagram-Feed durchscrollen. Das ist halt wirklich verrückt, weil da alles nur noch voll ist mit Trauer und Bestattung. Und das kann schon manchmal echt ein bisschen drowning sein. Aber eigentlich ist es sehr schön, weil traurig ist es ohnehin. Aber wenn man es dann noch schafft, das schön zu verpacken und eben auch nicht nur auf den Tod, sondern auch auf die Lebensseite zu schauen, dann kann das eigentlich sehr, sehr bereichernd sein, weil ich mich natürlich dadurch auch mit meiner eigenen Sterblichkeit auseinandersetze und auch in meinem Umfeld das viel mehr zum Thema wird. Weil wenn ich auf einer Party bin und erzähle, ich bin freie Rednerin und Trauerbegleiterin, sind alle erst immer kurz so okay und halten sich erst zurück. Und dann kommen meistens direkt die ganz deepen Fragen. Ja. Und das ist super krass, aber total schön, weil mit wem reden wir sonst groß darüber, wie wir vielleicht bestattet werden wollen, außer wenn es soweit ist. Und das finde ich total schön und bin da eigentlich sehr dankbar für, dass ich jetzt so diese Rolle haben darf.
Total. Lass uns jetzt mal so ein bisschen über den Umgang mit Trauer sprechen vielleicht. Ein großes Vorurteil ist, glaube ich, dass Trauer linear verläuft. Wie würdest du das aus deinen Beobachtungen einordnen? Wie würdest du das beschreiben?
Also es gibt halt so diesen klassischen Satz, Trauer kommt in Wellen. Und das stimmt tatsächlich total, weil der Körper durch die Trauer in so einen Ausnahmemodus gesetzt wird. Und das bedeutet, wenn wir nur noch trauern würden, die ganze Zeit nur traurig sind, und das kann ja mit ganz schlimmen somatischen Sachen einhergehen, dass wir nicht essen können, dass uns schlecht ist, dass uns kalt ist, dass irgendwie sich die Brust eng anfühlt, das macht es natürlich super schwierig und das kann der Körper gar nicht durchgehend aushalten. Deswegen flacht die Trauer auch immer mal wieder ab und es darf dann auch bitte gelacht werden, gefeiert werden, einfach das normale Leben wieder gelebt werden. Das bedeutet dann nicht, nur weil ich gestern den Todesfall hatte und in einer Woche vielleicht auf einer Party bin, ich dadurch nicht richtig trauere. Ich glaube, davon müssen wir uns so ein bisschen verabschieden, dass wir denken, es gibt diesen einen richtigen Weg zu trauern, sondern für jede Person ist das einfach individuell. Und das sehe ich auch so ein bisschen als meine Mission, weil ich mich selber ganz lange gefragt habe, trauere ich richtig? Funktioniert das hier alles irgendwie gerade so für mich? Ja, total, weil alles, was erstmal hilft, ist auch gut. Und das ist dann auf der einen Seite, dass ich sitze zu Hause, schreibe Tagebuch und weine mir die Augen aus dem Kopf. Und am nächsten Tag fahre ich aber auf ein Festival und bin da total happy und feiere das Leben. Das ist es eben, dass beides nah beieinander liegt.
Ja, voll. Ich glaube, eine Frage, die sich viele auch stellen, ist so dieses Thema, wie viel Zeit soll ich mir für die Trauer nehmen? Wie viel ist zu viel? Wie viel ist zu wenig? Was würdest du darauf antworten?
Ja, auch da gibt es natürlich keine Pauschalantwort und das ist sehr individuell. Normalerweise kommen Todesfälle ja doch etwas unerwarteter und es ist dann ab Todestag bis zur Bestattung meistens ein Zeitraum von 2 bis 3 Wochen. Und in dem Zeitraum gilt es sehr zu funktionieren. Und das ist auch normalerweise gut. Die Trauernden haben erstmal echt was zu tun, müssen sich mit allen möglichen Fragen beschäftigen. Sei das, welche Blumendeko möchte ich, welches Foto wähle ich nochmal aus, was vielleicht bei der Trauerfeier gezeigt werden soll, aber auch alle möglichen Gänge zum Amt. Und das ist erstmal super. Aber danach kommt dann oft eben die Phase, wo es schwieriger wird, weil dann auch alle nicht mehr ganz so da sind, das schon irgendwie wieder ein bisschen abgehakt haben. Es gibt halt auf der Arbeit, je nachdem, wer verstirbt, vielleicht 1 bis 2 Tage, die man sich freinehmen kann. Danach muss man eigentlich wieder normal arbeiten gehen und funktionieren. Und das funktioniert natürlich überhaupt gar nicht, weil eigentlich wäre die Pauschalantwort, die Trauer hört nie auf. Aber sie verändert sich auf jeden Fall. Und sie ist am Anfang meistens intensiver und akuter, nimmt irgendwann ab. Aber es gibt auch Momente, auch jetzt bei meinen Eltern, meine Mama ist jetzt vor 13 Jahren gestorben, da hittet die auf einmal wieder und man denkt sich echt so, huch, wo kommt das denn jetzt gerade her? Also letztendlich gibt es da kein Ablaufdatum und kein richtig oder falsch und es kommt einfach wirklich ganz darauf an.
Hm. Kann denn Trauer pathologisch werden? Also wenn eine schwere Trauer für eine längere Zeit anhält, dass man sagt so, du brauchst professionelle Hilfe?
Ja, absolut. Also das ist oft bei dieser erschwerten Trauer so, wie zum Beispiel bei einem Suizid oder bei einem gewaltsamen Verbrechen. Hm. Das macht es auf jeden Fall deutlich schwieriger, weil dann natürlich noch ganz andere Außeneinwirkungen mit einhergehen. Plus, Trauer ist eh schon oft schambesetzt und tabuisiert. Und das ist dadurch dann doppelt tabuisiert. Und das macht es den Menschen halt nochmal schwieriger. Und da würde ich in vielen Fällen raten, auf jeden Fall auch psychologische Unterstützung zu holen. Man wird da ja auch zum Glück ganz gut erstmal aufgefangen. Aber auch da ist es eben so, ne, wenn dann so diese Akutphase vorbei ist, wie geht's dann eben weiter? Mhm. Und ich bin natürlich als Trauerbegleiterin sehr spezialisiert auf dieses eine Thema. Aber auch ich habe meine Grenzen und das versuche ich auch immer wieder zu sagen. Die Trauernden müssen ihre Bedürfnisse selbst gut erkennen und immer wieder auch für sich reflektieren. Reicht mir das gerade? Bin ich gerade auch stabil genug? Oder braucht es da vielleicht noch andere Hilfe? Ich kann jetzt nicht die Prozentzahl sagen. Ich würde jetzt mal so schätzen, 10-20% sind diese erschwerte Trauer, wo es vielleicht auch pathologisch werden kann. Die meisten Trauerfälle verlaufen aber einfach so, weil wir Menschen dafür gemacht sind, das auch zu durchleben und zu überleben. Aber wie gesagt, das kann man vorher natürlich nicht immer so sehen und es kommt halt ganz individuell auf die Situation der Person an.
Ja, voll. Wenn Menschen an Trauer denken, kommt oft vor allem das Gefühl Traurigkeit in den Kopf, aber Trauer kann ja so viel mehr auslösen. Was beobachtest du da so?
Also generell, wenn ich an Trauer denke, ist es mir auch wichtig zu sagen, es muss ja nicht immer mit dem Tod zusammenhängen. Denn Trauer und Verlust können ja auch mit ganz unterschiedlichen Sachen einhergehen. Ob das dann eine beendete Liebesbeziehung ist, ob das ein Umzug ist oder mein Job wurde auf einmal gekündigt. Das sind alles Gründe, warum ich trauern darf und trauern kann. Und die auch wichtig sind, dann anerkannt zu werden. Genauso war es ganz lange so, dass das Haustiersterben überhaupt nicht ernst genommen wurde. Und für ganz viele Menschen ist das das Schlimmste, wenn auf einmal der Hund nach 10, 15 Jahren stirbt. Das heißt, jede Trauer erstmal ernst nehmen und da dann eben genau hingucken. Jetzt habe ich aber den Faden verloren. Was war die ursprüngliche Frage?
Es geht um so, ach so, wie die Trauer. Gefühle.
Ja, genau. Also grundsätzlich kann Trauer sich auch durch andere Emotionen zeigen und ist oft verbunden mit verschiedenen Emotionen. Und wie gesagt, es kann wie zum Beispiel sein, ich bin im einen Moment super happy, bin auf einem Festival und tanze und dann kommt die Trauer mit einher, weil das Leben gerade so schön ist, aber ich ja eigentlich auch irgendwie traurig bin, mir vielleicht wünsche, dass die Person mit dabei ist. Das kann aber auch eine totale Wut sein, eine Wut auf das Leben, eine Wut auf die Person, die gestorben ist, weil man das einfach so unfair findet und sich fragt, wie kannst du mich jetzt hier alleine lassen? Das kann mit einer Scham verbunden sein oder aber auch Schuldgefühlen, gerade wenn zum Beispiel man das letzte Gespräch im Streit verlassen hat und dann auf einmal was passiert ist. Das sind dann so Dinge, die man immer wieder im Kopf durchspielt, weil man irgendwie sich jetzt schuldig fühlt und hätte man doch was anderes gesagt, wäre das irgendwie anders gelaufen. Aber das ist grundsätzlich erstmal alles in Ordnung. Also es ist ganz wichtig, sich diese Gefühle dann nicht abzusprechen und zu sagen, ey, ne, ich darf das jetzt nicht fühlen oder auch wenn der Umgang mit der trauernden Person ist, du musst nicht dich schuldig fühlen, du bist nicht schuldig. Doch, erstmal ist es in Ordnung, dass die Person sich so fühlt, weil das gerade wieder eine Strategie ist, um der Trauer zu begegnen.
Was denkst du, was hinter so einer Strategie steckt? Also warum fühlen wir uns schuldig? Weil man so ein bisschen Kontrolle zurückbekommt über die Situation und sagt, man hätte ja theoretisch was ändern können. So.
Ja, ganz einfach, das ist es. Du erlangst dir über andere Gefühle mehr Kontrolle zurück. Und ich glaube, in der Trauer fühlt man sich einfach sehr häufig sehr ausgeliefert. Und deswegen versucht man, andere Strategien zu wählen, um eben ja sich nicht traurig zu fühlen, sondern zum Beispiel wütend, schuldig, weil man dadurch irgendwie aktiver handeln kann und sich mit etwas anderem beschäftigen kann.
Hm. Ich habe letztens auch mit einer Freundin über das Thema gesprochen und die meinte, dass sie auch Erleichterung gefühlt hat und sich dafür irgendwie auch so schuldig gefühlt hat, weil halt die letzte Zeit einfach auch sehr intensiv war und auch sehr belastend, und dann hat man das irgendwie auch als Erleichterung in einer gewissen Hinsicht wahrgenommen, ne? Aber in einer gewissen Hinsicht, alles darf sein, ne?
Total. Ja. Erleichterung ist auch ein ganz wichtiges Gefühl und ist auch nicht negativ, weil du wärst ja genauso erleichtert gewesen, wenn die Person am Ende die Krankheit besiegt hätte. Es ist ja erstmal dieses, ich bin erleichtert, dass es vorbei ist, aber nicht, weil die Person gestorben ist, ne? Und das ist, glaube ich, aber auch manchmal ganz schwierig zu fühlen, weil man natürlich sich wünschen würde, die Person wäre weiterhin da. Aber ich hatte das auch bei meinen Eltern, bei beiden ganz stark, dass es halt auch erstmal kurz so, jetzt mal durchatmen, ne? Aber wie gesagt, man würde sich natürlich wünschen, die Person hätte es geschafft, ja, anstatt dass es dann eben so ausgegangen ist, ne? Sowohl für einen selber als natürlich auch für die Verstorbene, den Verstorbenen. Ja.
Total, ja. Caro, viele ziehen sich in der akuten Trauerphase auch gerne zurück. Wie wichtig ist es denn, mit anderen im Austausch zu bleiben?
Also ich glaube, das kommt ganz darauf an, auch was für ein Typ man ist. Ich bin halt ein totaler Mensch dafür, in den Austausch zu gehen, unter Menschen zu sein. Ich fühle mich da mega wohl, ich tanke da total auf und ich brauche das. Also ich brauche auch soziale Situationen und auch nicht nur ein, wir gehen eins zu eins in ein Café, sondern wir gehen auch auf eine Hausparty oder wir gehen in den Park mit irgendwie einer Gruppe von 10 Leuten. Und auch dort darf dann über das Thema gesprochen werden, auch wenn sich das manchmal komisch anfühlt, weil wir, glaube ich, immer noch vor Augen haben, es gibt dieses kirchliche Trauercafé, wo man einmal im Monat hingibt und da gibt's dann trockenen Kuchen und Kaffee und dann wird eine Stunde geweint und das war's dann auch wieder. Und das ist es aber überhaupt gar nicht. Diese Angebote gibt es auch und die sind wichtig, aber ich glaube, gerade für mich auch als jüngere Generation funktioniert das einfach nicht, weil das bei mir ja auch nicht vorgesehen war, dass ich mit 28 keine Eltern mehr habe. Und dementsprechend brauche ich total den Austausch. Es gibt aber auch Menschen, die gerne mit sich alleine das ausmachen. Und das ist auch in Ordnung. Aber ich glaube, es ist am Ende eine Mischung von beiden, was wichtig ist. Und deswegen biete ich ja zum Beispiel auch die Trauergruppen an, weil es auch ganz essentiell ist, sich mit Menschen auszutauschen, die das, sich auszutauschen, die das Gleiche erlebt haben. Weil die das nochmal anders nachvollziehen können. Und da ist es dann fast egal, ob das jetzt Tochter war, Geschwisterkind, Eltern, Großeltern. Auf einer gewissen Ebene kann man einfach anders miteinander connecten. Und das ist halt total wertvoll und wichtig, das halt auch zu tun. Weil es ist ganz, ganz häufig so, dass in den Gruppen gesagt wird, ey, ich fühle mich so alleine gelassen. Es ist doch nicht so schwer, mal eine WhatsApp zu schreiben oder einfach mal vorbeizukommen. Aber irgendwie habe ich ja auch bei meiner persönlichen Trauererfahrung erlebt, herrscht da so eine Hilflosigkeit und Sprachlosigkeit, dass am liebsten erstmal gar nichts gemacht wird und sich komplett von der trauernden Person zurückgezogen wird, als eben da zu sein und auch mal zu sagen, ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll, ich weiß nicht, was ich machen soll, lass uns einfach zusammen abhängen. So, das ist ganz oft schon das, was eigentlich reichen würde.
Ja, da kommen wir gleich auch noch ein bisschen intensiver drauf zu sprechen. Vielleicht erstmal noch die Frage, welche Rolle generell Rituale spielen bei Trauer? Was kommt dir da so in den Kopf?
Also ich finde, Rituale sind auch oft so ein bisschen kirchlich, esoterisch behaftet, vom Wort her. Aber eigentlich sind Rituale total wichtig und schön. Und ein Ritual kann ja auch einfach sein, ich koche das Essen, was die Person super gerne gemocht hat, und lade ein paar Friends zu mir ein und dann essen wir das zusammen. Das ist ein Ritual. Also mal komplett aus dieser eso-spirituellen Kirchenecke rausgeholt, einfach hinzu, lasst uns irgendwelche Traditionen neu einführen, irgendwas, was eben der Person gefallen hätte, was sie gerne gemacht hätte. Aber auch im Hinterkopf das, was aber auch mir hilft und das, was ich gerne machen möchte. Weil es bringt mir nichts, auf Krampf jedes Jahr zum Friedhof zu gehen, zum Grab, weil das macht man halt so. Mhm. Aber eigentlich gibt mir das überhaupt nichts. Und dann ist es vielleicht besser, am Todestag sich seine Friends einzuladen und ins Lieblingsrestaurant zu fahren und da einfach ein bisschen darüber zu sprechen, wie das letzte Jahr so war. Wie war die Person? Also solche Sachen eben. Von daher bin ich da mega großer Fan von und versuche das auch bei Trauerfeiern mit einzubauen. Ich versuche immer in den zugehörigen Gesprächen genau hinzuhören und zu gucken, was hat die Person gerne gegessen, was hat sie gerne gemacht, was war irgendwie so der ikonische Spruch, der immer wieder gefallen ist. Und darum eine Trauerfeier aufzubauen, weil das ist, wo du dich am Ende dran erinnerst und dich auch ein Stück weit dran festhältst.
Ja, auch so Rituale einfach positiv zu denken, ne? Ich denke da auch automatisch an dieses Fest in Mexiko, Tag der Toten, wo die ja irgendwie sich auch extra, weiß ich nicht, ein Fest geschaffen haben, wo man die Verbindung auch feiert zwischen den Lebenden und den Toten. Ich habe irgendwie auch irgendwie das Gefühl, dass bei uns das immer so ist, so Abschied nehmen, aber eigentlich ist es ja voll der schöne Gedanke, eher die Verbindung zu behalten, ne? Also da vielleicht auch irgendwie so ein bisschen umzudenken, ja.
Und da hat man aber auch immer im Kopf, boah, die sind alle so fröhlich und es ist so schön und so bunt. Ja, das sind halt die Ausschnitte, die wir sehen bei Social Media und in den Dokumentationen. Aber die weinen auch und es ist auch verdammt traurig, weil die natürlich trotzdem diese Person verloren haben. Aber es einfach schaffen, in der Gemeinschaft mit diesen besonderen Ritualen, mit diesem positiven Aspekt, das Foto steht dann noch auf dem Schrein mit den bunten Farben, das eben dann nochmal hochleben zu lassen. Weil das darf man halt nie vergessen, wenn man das immer nur in den Medien sieht. Das ist trotzdem auch traurig, aber es ist ein anderer Zugang dazu, als wie wir es halt schon gesagt haben, ne? Wir haben eine Privatsache, wir schließen uns ein, es ist alles dunkel, schwarz, alle weinen nur die ganze Zeit. Das ist es ja überhaupt gar nicht.
Ja. Würdest du denn sagen, dass man Trauer aktiv aufsuchen sollte? Ich habe nämlich manchmal das Gefühl, dass ich irgendwie nicht so den Zugang finde und dann mache ich mir manchmal traurige Musik an und dann kommt es halt irgendwie besser hoch. Findest du, das sollte man machen, damit man irgendwie auch Raum kreiert in einem stressigen Alltag, um irgendwie Gefühlen Raum zu geben? Oder das ist wahrscheinlich auch wieder sehr individuell, ne?
Genau, ja. Ich würde sagen, jein. Mir hilft das auch manchmal, wenn ich wirklich sage, boah, ich glaube, da muss jetzt was raus. Ich mache mir genau die Playlist an, die mich an meinen Papa erinnert. Und dann esse ich irgendwie auch noch das Essen und dann geht's richtig los. Mhm. Manchmal funktioniert das aber halt auch gar nicht. Und ich glaube, was auch wichtig ist, ist einfach, Trauer bedeutet nicht zu weinen, sondern Trauer kann sich auch ganz unterschiedlich zeigen und muss nicht nur Traurigkeit sein. Weil es gibt dann auch Menschen, die sagen, oh, ich habe noch gar nicht geweint, ich habe noch gar nicht richtig getrauert. Naja, aber vielleicht hast du eben schon eine Reise gemacht, die dich total an die Person erinnert hat. Und da warst du quasi deiner Trauer auf der Spur. Du hast dich aktiv damit auseinandergesetzt, mit der Person, aber auch mit dir selbst. Und das kann dann auch oft schon genug sein und reichen. Aber trotzdem, natürlich kann Trauer feststecken. Und dann ist es vielleicht auch mal ganz gut zu sagen, so, ich gehe jetzt mal richtig rein und ich versuche das einmal loszulassen. Und dann ist auch wieder gut.
Lass uns jetzt nochmal so ein bisschen den Haken zurückschlagen. Du hast es vorhin schon so ein bisschen angerissen, ne? Viele Betroffene sind natürlich von der eigenen Trauer überfordert, aber das Umfeld natürlich ganz genauso. Wie verhält man sich denn als angehörige Person richtig?
Also, wie gesagt, mein größter Tipp ist eigentlich, aktiv auf die Person zugehen. Und das bedeutet, einfach zu sagen, ich bin da, du bist nicht alleine damit. Egal, was du brauchst, ich kann es versuchen, dir zu geben. Aber die Person weiß halt nicht immer, was sie gerade braucht. Und das ist dann halt so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Und das kann einfach nur bedeuten, ich komme heute vorbei, wir putzen zusammen die Wohnung und kochen uns was. Das kann aber auch mal nur eine Nachricht sein mit einem, hey, ich denk an dich, Herzchen. Aber einfach aktiv da zu sein und es immer wieder anzubieten. Denn die Person selbst wird es in dem Moment nicht einfordern. Also ich hatte das bei meiner Mutter, mit 18 war ich eh völlig überfordert. Da wusste ich gar nicht, was irgendwie Sache ist. Und bei meinem Vater war ich ja dann schon Trauer erfahren und habe dann eine WhatsApp-Gruppe gegründet mit meinen engsten Freundinnen und habe so einen Kaffeebesuch organisiert und habe gesagt, so, wir treffen uns an dem Tag im Café und dann sprechen wir einfach mal darüber, wie es mir geht, wie mein Papa war, um das einfach so aktiv einzubeziehen und auch den Leuten direkt zu zeigen, ey, ich will darüber sprechen. Und dann habe ich halt auch eine Freundin, die leider in München wohnt und deswegen nicht da ist und auch immer wieder gefragt hat, wie kann ich irgendwie für dich da sein, weil ich bin ja nicht physisch vor Ort. Ich habe gesagt, ey, ruf mich einfach zwischendurch an. Ich werde dir nicht schreiben im Moment, ich werde dich nicht anrufen, aber wenn du dich zwischendurch meldest, freue ich mich. Und ich werde bestimmt nicht immer rangehen, aber dann habe ich es trotzdem gesehen und weiß, du bist da, so gut du es eben gerade kannst. Und das war total wichtig, glaube ich, für mich, aber auch für sie, dass man irgendwie einen Handlungsspielraum hat, weil das ist eben so diese Hilflosigkeit kann einen, glaube ich, total lähmen von beiden Seiten aus. Also sowohl als trauernde Person, als eben auch die Person, die nur helfen möchte. Und deswegen wirklich proaktiv sein, Sachen anbieten, immer mal wieder schreiben. Und was ich persönlich auch ganz wichtig finde, sich die Tage in den Kalender eintragen, die entscheidend sind. Und das ist das erste Trauerjahr, weil da alles zum ersten Mal passiert. Das zweite Trauerjahr aber fast noch viel mehr, weil da ist es dann so endgültig. So, da realisiert man dann erst, also kann man natürlich auch nicht für jede Person pauschal sagen, aber bei mir war es zumindest so, da realisiere ich richtig meinen ersten Geburtstag, Papas erster Geburtstag, das erste Weihnachten, ne? Und da auch auf dem Schirm zu haben, ey, dieser einen Freundin schreibe ich jetzt mal und sag einfach nur, ich bin für dich da, lass uns telefonieren. Oder auch, was möchtest du an dem Tag machen? Sollen wir irgendwie was zusammen unternehmen? Hm. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
Ja, super wichtiger Punkt, ja. Viele werfen auch so mit Floskeln um sich und versuchen irgendwie so vermeintlich aufzumuntern, aber das ist irgendwie auch natürlich nicht der richtige Weg. Was sind so Floskeln, wo du sagst, bitte lasst es?
Also habe ich heute Morgen noch wieder drüber nachgedacht. Meine Mama ist ja an Krebs gestorben und danach hat eine Nachbarin gesagt, naja, aber sie war ja auch Raucherin. Und dann dachte ich echt so, okay, das ist jetzt deine Reaktion darauf, dass meine Mama gerade gestorben ist, weil sie hat ja geraucht, also ist sie quasi selber schuld. Hm. Also das fand ich wirklich so schlimm und da habe ich auch bis heute echt, ja, es stößt mir immer wieder auf. Es kann aber auch wirklich gut gemeinte Sachen sein, wie, naja, jetzt muss sie ja nicht mehr leiden, jetzt ist sie an einem besseren Ort, auch ganz schlimm, Zeit heilt alle Wunden.
Ja.
Also wirklich so Sachen, die man sich sparen kann. Also wenn du nicht weißt, was du sagen sollst, dann sag lieber gar nichts als sowas. Aber natürlich, wie gesagt, eigentlich aktiv ansprechen und auch mal sagen, ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Aber das ist halt wirklich, das kann so tief sitzen und da erinnert man sich ein Leben lang dran. Ja. Und es gibt ja zum Beispiel auch hier in Köln Benny Bauerdick als Trauerbegleiter. Und der erzählt immer davon, dass er herzliches Beileid nicht so schön findet. Und ich gehe da tatsächlich mit, weil ich finde, das ist so eine Floskel, die haben wir gelernt, das zu sagen. Aber wenn ich das sage, hat das für mich keinerlei Bedeutung. Und wenn ich aber einfach sage, ey, mir tut das richtig, richtig leid, dann ist das viel echter und viel ernst gemeinter als dieses klassische, naja, jemand ist gestorben, also sage ich herzliches Beileid.
Hm, voll guter Punkt, ja. Wie geht man denn als angehörige Person damit um, wenn die Trauer einer anderen Person einen so ein bisschen überfordert oder auch überrollt und einem das ein bisschen zu viel wird? Was würdest du da raten?
Also ich glaube, es kommt natürlich auf die Verbindung an mit der Person. Es darf auch in Ordnung sein, das mal zu kommunizieren, weil am Ende sind alle überfordert. Ich als trauernde Person mit meiner eigenen Trauer, aber die anderen vielleicht auch. Ich glaube, wichtig ist da, dann entweder ein Sicherheitsnetz zu bauen um die Person, um zu gucken, ey, hast du gerade Kapazitäten? Kannst du bitte mal ein bisschen gucken? Mhm. Oder aber wirklich auch einfach mal, es gibt ja verschiedene psychologische Hotlines, es gibt aber auch Chats, wo man sich hinwenden kann und sagen kann, ey, was kann ich gerade machen, um der Person zu helfen? Ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie am Ende meines Lateins. Wie kann ich jetzt weitermachen? Weil ich will irgendwie da sein, aber ich kann es gerade nicht. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Tatsächlich hatte ich jetzt noch keine Trauerbegleitung von einer Person, die Trauernde begleitet hat. Wäre aber natürlich auch ein Szenario, dass man auch mit den Menschen spricht, weil es ist ja einfach so, bei einem Trauerfall ist ja nicht nur eine Person betroffen oder nur irgendwie die Herkunftsfamilie, die das dann im Kern miteinander ausmacht, sondern da sind so viele Menschen, also bei den Bestattungen meiner Eltern, es waren hunderte Leute da oder eben haben sich auch gemeldet und die sind ja alle auf ihre Art betroffen und die alle brauchen ja eigentlich auch Hilfe in ihrer Trauer. Und ich glaube, das darf man dann halt auch nicht vergessen, dass alle ein Stück weit trauern. Also selbst meine Freundinnen, die meine Eltern 20, 30 Jahre lang kannten, sind ja auch traurig.
Ja, so, ne? Voll, ja. Eine Sache, die ich auch ganz spannend fand oder die mir auch so in den Kopf gekommen ist, dass Trauer oft abgetan wird. Wenn zum Beispiel die verstorbene Person ein gewisses Alter erreicht hat, dann sagt man halt, ja, die hat doch ein tolles Leben gelebt. Oder es gibt auch Trauerfälle, bei denen die Betroffenen regelrecht entrechtet werden zu trauern. Wie zum Beispiel bei einer Fehlgeburt, wie du schon meintest, so. Du hast da irgendwie gar keine richtige Bindung aufbauen können. So schlimm kann es ja nicht sein. Was würdest du denn Menschen raten, die sich mit einem Trauerfall unverstanden und alleine fühlen?
Also ich glaube, das Wichtigste ist da einfach auch wieder die Kommunikation, sei das mit dem Umfeld, um einfach zu sagen, ich bin gerade echt unglücklich damit, lass uns da bitte einen anderen Umgang mitfinden. Aber wenn man das Gefühl hat, da kann man das Vertrauen gerade nicht finden, dann eben Menschen suchen, denen es ähnlich geht. Und da gibt es Gott sei Dank mittlerweile viele Gruppen, an die man sich wenden kann. Es gibt auch online verschiedene Angebote, wo sich die Menschen dann online treffen, ob das dann eben zum Beispiel Eltern von Sternenkindern sind, wo eben auch nochmal ein anderes Verständnis dafür hilft. Weil ich habe ja gesagt, grundsätzlich sind Trauergruppen immer schon mal super, weil man es auf eine Art nachvollziehen kann. Aber natürlich sind Todesfälle auch unterschiedlich und da macht es auch manchmal Sinn, auch nach Todesfall zu separieren. Und wenn man eben das Gefühl hat, dieses allgemeine Angebot gilt für mich nicht, dann eben wirklich nochmal spezifischer suchen. Und da gibt es zum Glück mittlerweile sehr, sehr viel. Was halt viel unter den Tisch gekehrt wurde, waren zum Beispiel Sternenkinder. Das war zum Beispiel bei Suizid, das war aber auch bei Geschwisterkindern, die gestorben sind. Und das ist mittlerweile wirklich mehr in der Gesellschaft angekommen, dass das genauso seine Daseinsberechtigung hat. Und was ich ganz interessant finde, ist zum Beispiel, ich bin halt um mich herum eine der wenigen, die ihre Eltern schon verloren hat. Wenn, sind das eher so entferntere Bekannte, mit denen ich dann jetzt ab und zu Kontakt habe. Und ich connecte gerade total mit der Boomer-Generation über mir. Also mit den Leuten, mit denen ich irgendwie im Umfeld bin, die eben jetzt Ü60 sind und die jetzt anfangen, ihre Eltern zu pflegen und wo dann die Eltern sterben. Und das ist total komisch, weil ich halt 30 Jahre jünger bin. Aber in dem Moment ist es halt egal, wie alt wir sind, weil wir halt gerade unsere Eltern verloren haben. Ja. Und das ist dann irgendwie auch total schön und hilfreich, auch wenn es manchmal echt ein bisschen strange ist, weil es natürlich eine ganze Generation drüber nochmal ist. Ja. Aber auch das kann einfach total helfen.
Für alle, die sich unter einer Trauergruppe nicht so wirklich was vorstellen können, vielleicht magst du auch mal anreißen, was da genau passiert, wie ist sowas aufgebaut?
Ja, voll. Auch ein guter Punkt, weil ich glaube, da hat man auch noch gewisse Vorstellungen, wie so eine Trauergruppe abzulaufen hat. Und das ist teilweise gar nicht mehr so. Also ich habe jetzt auch gerade in Köln einen Pop-up-Laden zum Thema Trauer und Verlust. Und hier finden auch zwei Trauergruppen statt, einen Traueraustausch und eine queere Trauergruppe. Und das kann eben sein, wir sitzen alle zusammen an einem Tisch oder im Stuhlkreis und versuchen über verschiedene Rituale, verschiedene Denkanstöße, vielleicht auch mal einen musikalischen Impuls, uns der Trauer zu nähern und auszutauschen. Das kann aber auch sein, dass wir zusammen spazieren gehen und einfach in die Natur gehen und uns darüber mal der Trauer nähern. Also es muss nicht immer nur über dieses, wir setzen uns hin und reden, denn viele Menschen haben darüber vielleicht gar nicht so den Zugang zu ihrer Trauer, zu ihren Gefühlen. Und da versuche ich dann eben auch einen anderen Input zu schaffen, indem ich zum Beispiel sage, wir bewegen uns oder wir werden kreativ, sei das musikalisch, sei das, indem wir etwas malen. Also da hat jede Person ja wirklich so ihren eigenen Zugang zu. Und das finde ich halt total schön. Das ist natürlich in der regelmäßigen Trauergruppe monatlich nicht unbedingt immer abbildbar. Aber dafür gibt es dann eben Einzelveranstaltungen, wo dann spezifisch auf das Bedürfnis oder das Bedürfnis eingegangen werden kann. Und die Leute dann natürlich sich das auch so buchen können, wie es für sie halt am ansprechendsten und passendsten ist.
Ja, also ist eine Trauergruppe auch primär fast ein Begegnungsort, um andere Leute auch kennenzulernen, um da vielleicht auch einfach zu connecten, auch der Trauergruppe drüber hinaus, ne? Also einfach einen Begegnungsort zu schaffen, ja. Weil ich habe das irgendwie auch so im Kopf gehabt, so ich muss mich da hinsetzen und jetzt meine ganze Geschichte erzählen. Und dann fühl ich so einen Performance-Druck und will das gar nicht, ne? Aber es klingt auf jeden Fall gut, dass es so ein bisschen freier ist. Ja, voll schön.
Voll. Und du hast ja dann auch eine Gruppendynamik, ne, dass die Leute sich auch von Mal zu Mal mehr kennenlernen und vielleicht, wie du sagst, eben auch einfach mal auf einen Kaffee sich zu zweit privat treffen. Ja. Und ganz wichtig ist, es geht ja nicht nur da auch wieder um Trauer und Traurigkeit, sondern es geht auch ganz viel um das Leben, um das eigene Leben, aber auch um das der Verstorbenen. Und wir reden dann nicht über die letzten 3 Tage, bis die Person gestorben ist, sondern es geht ganz viel um die Person selbst. Was waren vielleicht die Stärken und Schwächen? Was habe ich für mich mitgenommen? Was war unsere schönste Reise? Dass man halt auch ganz viel dahin guckt und aber auch eben in die Zukunft guckt, dass es halt wirklich alle Ebenen mitnimmt und nicht nur dieses, die letzten 3 Tage, dann war die Person tot, weil das auch in der Gruppe teilweise gar nicht so abzubilden ist.
Ein Begriff, auf den ich während der Recherche auch gestolpert bin, war posttraumatisches Wachstum. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, kann ein Todesfall einem etwas geben? Zieht man da was Positives raus oder ist das irgendwie so ein bisschen weird, das so zu framen?
Also ich glaube, da muss man vorsichtig sein. Es kann aber durchaus so sein. Ich glaube, das muss man aber jede Person selber fragen, wie es für sie ist. Weil natürlich, wenn man mich fragen würde, würde ich sagen, ich würde mir lieber wünschen, dass meine Eltern für immer leben oder zumindest mal 30 Jahre länger, als dass ich diesen Schmerz durchgehen musste. Trotzdem würde ich zum Beispiel heute nicht hier sitzen, wo ich sitze, und diese Angebote schaffen, wenn meine Eltern nicht gestorben wären. Und ich bin einfach wahnsinnig gewachsen in den letzten Jahren. Ich habe so viel dazugelernt. Ich habe tolle Leute kennengelernt. Und das wäre vielleicht alles natürlich nicht passiert, wenn meine Eltern nicht gestorben wären. Aber ich glaube, da muss man wirklich gucken, dass das halt auch nicht so toxisch positiv wird, sondern dass man trotzdem einfach immer noch den Verlust als das sieht, was es ist, nämlich beschissen und traurig. Hm. Und man dann aber natürlich gucken kann, was kann ich für mich trotzdem daraus ziehen?
Ja, voll guter Punkt, ja. Lass uns jetzt mal so ein bisschen auf queere Trauer zu sprechen kommen. Das war ja auch so ein großes Thema, mit dem ich dich so angeschrieben habe, weil ich das total spannend finde, dass du dich damit so intensiv auch auseinandersetzt. Warum brauchen queere Menschen denn eine sensible Begleitung bei Trauer und im Kontext Beerdigung?
Also tatsächlich habe ich da am Anfang gar nicht so drüber nachgedacht und mir ist das erst so im Laufe meiner Arbeit bewusster geworden, dass queere Menschen nicht unbedingt anders trauern, weil ich finde das immer doof, die und die anderen, sondern dass sie komplexer trauern, weil ganz viele Trauerprozesse noch mit einhergehen, die vielleicht bei heteronormativen Personen nicht unbedingt mit eintreten. Und das fängt an bei einem Coming Out, das bei manchen gut, bei anderen aber auch nicht gut läuft und zieht sich dann eben wie so ein roter Faden durchs Leben. Und das kann dann sein, dass kein Kontakt oder schlechter Kontakt zur Herkunftsfamilie besteht. Das kann aber auch sein, dass du eine Chosen Family hast, aber da eben ein Bestattungsfall eintritt und du auf einmal keine Rechte hast, weil du vielleicht keine eingetragene Lebenspartnerschaft oder aber verheiratet bist. Und das kann eben auch sein, dass in solchen Bestattungsfällen dann die Herkunftsfamilie aufgrund von Erbrecht und Bestattungsrecht dich komplett ausschließt. Und das ist alles zurückzuführen, so ein bisschen diese ganze Bewegung für die Palliativ- und Hospizbewegung als auch für die freien Reden zum Beispiel, dass das aus der queeren Community kommt, weil in den 80ern und 90ern eben die große AIDS-Krise war, wo AIDS auch noch sehr schnell, sehr tödlich verlaufen ist. Und da eben die schwulen Männer, aber eben auch, heutzutage sagt man ja queere Community, sich viele dem eben angenommen haben und geholfen haben, weil eben gesagt wurde, das ist jetzt nicht nur die, in Anführungsstrichen böse gesagt, schwulen Krankheit, sondern es betrifft uns alle und wir müssen jetzt da sein, weil es kann nicht sein, dass auf einmal so viele junge Menschen so früh sterben. Und wenn sie sterben, müssen wir ihnen eine Bestattung schaffen, die schön ist, die bunt ist, die der Person entsprechend ist und die im Zweifel halt auch nichts mit der Herkunftsfamilie zu tun hat.
Kann man sich denn da irgendwie rechtlich absichern, dass man irgendwie vorher eine Art Vertrag aufsetzt oder irgendein Schriftstück, dass man dann halt festlegen kann, meine Wahlfamilie soll das übernehmen und nicht meine Herkunftsfamilie?
Total. Also Vorsorge ist generell mega wichtig, egal ob queer oder nicht, weil wenn die Person nicht möchte, dass die klassische Bestattungsrechtserbreihenfolge, wie auch immer man das nennen möchte, greift, dann muss man das einfach schriftlich festhalten. Ich bin jetzt keine Juristin, aber grundsätzlich, was halt immer wichtig ist, ist die PatientInnenverfügung, ist eine Vorsorgevollmacht und ist gegebenenfalls auch eine Bestattungsverfügung, die ich vielleicht sogar schon bei meinem Bestattungshaus vor Ort hinterlege, dort auch direkt noch eine Krankensterbegeldversicherung abschließe und hinterlege, dass auch das einfach gar kein Thema mehr sein muss. Weil natürlich, wenn ein Todesfall eintritt, kommen da mal eben ein paar tausend Euro zusammen innerhalb von 2-3 Wochen, mit denen ich überhaupt nicht kalkuliert habe. Und wenn das schon mal abgesichert ist, ist eine große Sorge genommen. Und dann ist eben ganz wichtig, ich lebe zum Beispiel selbst mit meiner Partnerin jetzt ganz frisch zusammen. Wir sind vor einem Monat zusammengezogen. Und ich bin gerade die Person, die sagt, so, und jetzt müssen wir uns hinsetzen und besprechen, was passiert, weil es ist schön und gut, dass wir den Mietvertrag zusammen haben. Aber ich muss ja nur ins Krankenhaus kommen, weil Bein gebrochen. Es muss ja gar nicht immer nur ums Schlimmste gehen, hat sie eigentlich keinerlei Rechte. Sie darf keine Auskunft bekommen, sie darf keine Entscheidungen für mich treffen. Und allein dafür ist es einfach super wichtig, das eben abzusichern, solange wir nicht in der Lebenspartnerschaft sind, die eingetragen ist, oder verheiratet sind. Und das ist natürlich total doof, weil vielleicht bin ich auch nicht in der Partnerschaft und möchte einfach, dass meine FreundInnen das entscheiden und dass vielleicht auch meine FreundInnen im Zweifel von mir aus meinem Hausstand etwas erben dürfen. Und das sind alles Sachen, die ich festhalten muss. Das reicht teilweise handgeschrieben. Ich bin aber der Meinung, lieber einmal rechtlichen Beistand noch mit dazu holen für eine Stunde, das Geld investieren und das dann eben einmal komplett sicher festlegen, als dass es am Ende nach hinten losgeht.
Total. Caro, wir kommen so langsam zum Ende, aber zum Ende würde ich gerne noch so ein bisschen auf die Trauerfeiern gucken. Du hast es vorhin auch schon so ein bisschen angerissen, aber wie frei kann man da gestalten? Welche Aspekte findest du vielleicht wichtig, die meisten vielleicht nicht auf dem Schirm haben?
Grundsätzlich glaube ich, dass die Trauerfeier der Grundstein ist für die Trauerarbeit. Und wenn die Trauerfeier schön ist, dann ist eigentlich alles erreicht, was ich erreichen wollte. Weil traurig wird's ohnehin. Und wenn mir danach die Zugehörigen bei der Trauerfeier sagen, das war auch richtig schön, dann habe ich irgendwas richtig gemacht. Und grundsätzlich sind da eigentlich fast keine Grenzen gesetzt. Ich glaube, wichtig ist, dass alle vorher schauen, wo möchten sie bestattet werden, also mit welchem Bestattungshaus zusammen, weil die wirklich sehr unterschiedlich sein können. Und ich einfach gucken muss, wo fühle ich mich wohl. Und ist es zum Beispiel, wenn ich selber queer bin, auch queersensibel, dass ich eben mich dort gut aufgehoben fühle und zum Beispiel weiß, ich werde dort nicht diskriminiert für die Lebenspartnerschaft, in der ich lebe, für meine Identität. Ich werde nicht misgendert oder Deadnames werden genannt. Es gibt da wirklich ganz viele, ganz schlimme Fälle, die da passieren können, sondern das am besten zu Lebzeiten festlegen, wo fühle ich mich eben wohl. Und dann weiter zu schauen, wo möchte ich die Trauerfeier stattfinden lassen. Denn ja, wir haben immer noch das Bild, es findet in der Kapelle oder in der Kirche statt. Das kann es auch, muss es aber nicht. Wir können auch eine Gartenparty veranstalten und dort nochmal die Trauerfeier machen. Und die Beisetzung, also die klassische Beisetzung, ist dann im kleinen Kreis auf einem Friedhof, in einem Friedwald, eine Seebestattung. Da gibt's ja mittlerweile auch viele Möglichkeiten. Aber grundsätzlich ist da erstmal der Fantasie kaum eine Grenze gesetzt, sofern man eben ein cooles Bestattungshaus hat und im Zweifel eben auch eine gute Rednerin oder eine Person, die einfach so ein bisschen durch die Zeremonie führt. Und das muss dann im Zweifel kein Pfarrer oder Pfarrerin sein, das muss auch nicht ich sein. Das kann auch jemand von der Familie oder von den Friends sein, wenn die Person sich das zutraut und möchte. Ich weiß aber aus eigener Erfahrung, ich habe bei meinen Eltern, bei beiden was gesagt, das ist schon auch doll. Also das muss man sich vor Augen führen, dass das echt heftig ist. Und vielleicht würde ich es heute ein bisschen anders machen oder nur kurz was sagen und das dann halt komplett übergeben. Aber das kommt dann eben so ein bisschen drauf an.
Ja. Hast du so einen Moment im Kopf von einer vergangenen Trauerfeier, wo du sagst, oh, da denke ich irgendwie gerne zurück, das war irgendwie besonders?
Also es sind verschiedene. Und alle waren irgendwie auch auf ihre Art schön. Tatsächlich gab es eine Trauerfeier bei mir im Freundinnenkreis von einer Oma, die verstorben ist. Und die hat immer super gerne Pralinen gegessen und auch Pralinen verschenkt. Und das war so das Ding irgendwie für sie. Und da habe ich wirklich gedacht, okay, wir müssen auf jeden Fall Pralinen nochmal zusammen essen, weil das war sie. Und dann haben wir wirklich alle am Grab gestanden und ich hatte mehrere Pralinenkartons. Wir haben alle einen ausgeteilt und haben dann quasi mit Pralinen zusammen auf sie angestoßen. Und das war super, super schön, weil das irgendwie alle nochmal verbunden hat mit ihr. Und auch für jeden eine individuelle Erinnerung zurückgeholt hat, wo sie vielleicht mal Pralinen verschenkt hat oder eben man selber Pralinen ihr geschenkt hat. Und das ist halt nur so ein kleiner Moment, aber solche Momente werden halt immer wieder bei Trauerfeiern kreiert, wo dann eben die Person nochmal ganz lebendig wird und greifbar wird.
Ja, voll schön. Caro, wir kommen zur letzten Frage und die ist vielleicht, obwohl provokant nicht, aber ist Trauer endlich? Hört das irgendwann auf oder begleitet uns das ein ganzes Leben?
Also ich glaube, sie begleitet uns ein ganzes Leben. Und das ist auch in Ordnung so. Und bei den einen fängt die Trauer früher an und bei den anderen eben später. Aber ich glaube, sobald wir raus in diese Welt gehen, sobald wir anfangen, Menschen oder Dinge zu lieben und gerne zu mögen, setzen wir uns einfach der Gefahr aus, auch irgendwann trauern zu müssen, wenn das eben gehen muss. So, und das kann, wie gesagt, ein Todesfall sein, das kann aber auch eine Liebesbeziehung sein, oder ein anderer Umstand, wo ich etwas gehen lassen muss, oder wie ich auch die Perspektive genannt habe für die queere Community, dass man sich auch vielleicht von einem Lebensentwurf verabschiedet, der heteronormativ ist. Und all diese Trauerprozesse gehören eben zum Leben mit dazu. Und ich bin aber auch davon überzeugt, dass wir die meistern können und meistern dürfen, und wir das nicht alleine schaffen müssen, weil wir hoffentlich ein gutes Umfeld haben oder eben auch Profis, die einen begleiten können. Und letztendlich, nein, Trauer ist nicht endlich, aber sie ist durchlebbar.
Schöne Worte. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Ich ziehe auf jeden Fall ganz viel raus und hast so viele wertvolle und schöne Impulse gesetzt. Vielen Dank dafür. Für alle, die noch mehr über dich erfahren wollen, wo wird man denn am besten fündig?
Ja, am besten entweder bei Instagram, Caro Zündorf, aber das Ü mit UE, oder carozündorf.de auf meiner Website. Da sind eigentlich alle Infos zu finden und dann gerne einfach schreiben oder anrufen. Ich freue mich immer über Feedback, über Anfragen oder einfach mal nur den Austausch, weil das ist ja eben auch so das, was ich einfach möchte, dass wir mehr über Trauer und Verlust sprechen und dass es absolut in die Mitte der Gesellschaft gehört.
Sehr schön. Und falls ihr weitere Folgen von Echt und Unzensiert nicht verpassen wollt, dann abonniert den Podcast doch einfach. Eine neue Folge kommt alle 2 Wochen. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Euer Tino. Tschö, tschö.